Früher war Design sicherlich, ich gebe die Form an, die Funktion, suche die Farbe aus, die Materialität und verpackt es in eine schöne Geschichte. Aber heutzutage ist, glaube ich, die Aufgabe des Designers wesentlich umfangreicher und muss auch kritischer sein, weil wir natürlich eine große Verantwortung haben auf das Konsumverhalten.
Willkommen bei Chapter Talks Design, einem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Designdisziplinen. Von Mobility über Industrie- und Produktdesign bis hin zu Architektur. Unsere Gäste erzählen von Designphilosophien, ihren Inspirationsquellen und persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Design Director von Chapter und mein heutiger Gast ist der deutsche Designer Sebastian Herkner. Er studierte Produktdesign an der HFG Offenbach, University of Art and Design, und konzentrierte sich bereits während des Studiums auf die Gestaltung von Objekten und Möbeln. Er arbeitete für Stella McCartney in London, bevor er schließlich sein eigenes Designstudio gründete. Seitdem entwirft Sebastian Herkner Möbel, Leuchten und Objekte. Zu seinen Kunden zählen renommierte Marken wie Tonet, Fritz Handen, Moroso oder Zanotta. Außerdem realisiert er zahlreiche Projekte im Bereich Innenarchitektur sowie Museums- und Ausstellungsdesign. Seine Arbeiten wurden bereits mit unzähligen Awards ausgezeichnet und bedeutende Designmuseen, darunter die Neue Sammlung München oder das Vitra Design Museum, haben seine Entwürfe in ihre Sammlungen aufgenommen. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass es heute geklappt hat, Sebastian. Ich begrüße dich bei Chapter Talks Design und freue mich auf das Gespräch mit dir.
Danke für die Einladung.
Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ganz chronologisch durch deine Karriere. Das soll jetzt nicht so trocken werden, wie es klingt, aber du hast ja schon eine wahnsinnige Karriere vor dir, die aus der Branche, in der Branche kennt man dich, aber hinter vielen Designs, die viele von uns kennen, steckt dein Name und ja, ich hoffe, dass wir da so ein paar Geheimnisse vielleicht lüften, wo überall dein Name draufsteht. Du bist in Offenbach, hast da dein Studio, hast da auch studiert und hast dich ja schon während dem Studium, wie ich gelesen habe, auf Materialien, Farben, Texturen spezialisiert. Ja. Wie kam es zu diesem Fokus und wie spiegelt er sich denn in deiner Arbeit wider?
Ja, ich habe in Offenbach studiert, bin hier dann auch hängen geblieben, aber im positiven Sinne auch durch Netzwerk, durch Freunde. Und anfangs nach dem Studium habe ich hier auch ein bisschen unterrichtet an der Hochschule. Und dann über die letzten Jahre, seit 2006, also bald 20 Jahre, mein Büro hier aufgebaut. Und die meisten kennen natürlich Offenbach nicht. Also es liegt neben Frankfurt. Ist eine Stadt, die eine große Geschichte für das Handwerk hat, für das Material, für das Schaffen von Produkten. Also wenn man nach Offenbach einfährt, steht einmal dort die Deutsche Wetterstadt. Also das Deutsche Wetteramt sitzt hier in Offenbach. Aber auch die Deutsche Lederstadt. Also es gibt hier das Deutsche Ledermuseum. Es gab hier sehr viele Ledermanufakturen, die für internationale Marken produziert haben. Deutsche Traditionsmarken wie Goldpfeil, die es zum Teil ja gar nicht mehr gibt. Und diese Blütezeit ging zu Ende eigentlich parallel zu meinem Studium, also der frühen 2000er. Die Hochschule für Gestaltung Offenbach hat zu der Zeit dann auch die Lederwerkstatt geschlossen, die Keramikwerkstatt geschlossen. Man hat sich fokussiert auf neue Materialien, Technologien, 3D-Drucker, CNC-Fräsen und so weiter. Und ich habe dann im Umfeld in Offenbach miterleben können, über Freunde, über Bekannte, dass so das Bindeglied verloren gegangen ist, dieses Handwerk. Weil jede Familie hatte jemanden in diesem Lederbusiness arbeiten. Mhm. Ob jetzt im Versand, in der Fertigung, im Marketing, was auch immer. Und das war so das Verbindende. Und wenn wir international schauen, was besonders ist bei Regionen oder bei Städten, ist es ja oft ein Handwerk oder ein Material. Wenn man jetzt an Venedig denkt, denkt man sofort an Glas. Und man stellt sich jetzt vor, Glas wäre in Venedig gar kein Thema mehr. Also die Stadt verliert eine gewisse Identität und das ist hier in Offenbach passiert und jetzt versucht sie die Stadt neu zu erfinden. Und das war damals eigentlich für mich so der Schlüsselpunkt und der Auslöser, mich auf das Handwerk zu konzentrieren, einen Fokus zu setzen, also jetzt nicht komplett Nostalgie zu leben, aber da mal zu schauen, was macht eigentlich Handwerk aus für uns als Konsumenten, für uns als Kulturliebhaber, als Gesellschaft. Und so habe ich also mein Steckenpferd sicherlich darauf gelegt, auf Handwerk, Farbe, Material, was du anfangs angesprochen hast.
Mhm. Nach dem Studium hast du ja dann gleich mal ein Praktikum gemacht bei Stella McCartney in London. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich, weil man denkt natürlich bei Mode nochmal an andere Sachen als jetzt das klassische Produktdesign, Modedesign ist ja auch eine eigene, ganz eigene Fachrichtung. Was hat dich daran so gereizt?
Ja, ich hatte da damals die Möglichkeit, für ein Jahr nach London zu gehen, bei ihr zu arbeiten. Und ich sehe mich selber als Designer, also schon interdisziplinär. Und ich finde es natürlich spannend, in andere Welten einzutauchen. Da hatte ich vor 21 Jahren die Möglichkeit, ganz am Anfang von ihrem eigenen Studio da mitwirken zu können. Und es ist natürlich ein anderer Maßstab, es ist ein anderes Material. Es ist eigentlich fast ein zweidimensionales Material, das man mit dem Schnitt eine Dreidimensionalität gibt. Und spannend war natürlich auch die Herausforderung, ja, wie arbeite ich mit Farben, mit Mustern. Dann bei ihr natürlich wirklich pioniermäßig der Ansatz, okay, ich verzichte auf Leder und ich verzichte auf Fell. Also eine ganz starke eigene Haltung zu entwickeln, die damals überhaupt nicht gehypt war oder geschätzt wurde. Sie wurde da eher belächelt. Mittlerweile haben ja große andere internationale Modehäuser sich dazu entschieden, auch auf Fell zu verzichten, zum Teil auch auf Leder. Also es gibt eine große Bewegung, die letztlich auch im Möbeldesign einzieht, dass es jetzt mittlerweile vegane Leder gibt, die auf Basis von Apfelresten, von der Apfelweinproduktion kommen oder vom Tabak oder andere Alternativen. Und ich fand es damals wahnsinnig mutig, dass sie gesagt hat, okay, ich habe diese eigene Haltung, diese eigene Philosophie und ich denke, das macht es aus als Designer. Und so war das für mich natürlich auch wichtig zu sagen, okay, ich fokussiere mich auf einer Seite wirklich dem Handwerk, der Tradition, aber versuche es in Balance zu bringen mit ja, Technologie, mit Innovation und mit dem aktuellen Zeitgeist.
Es klingt ja fast, weil du gerade auch erzählt hast, wie so diese handwerklichen oder diese traditionellen handwerklichen Themen in den Hintergrund gerückt sind während deines Studiums oder auch bei Stella McCartney mit den Einschränkungen, sage ich es mal, dass du das fast so ein bisschen anziehst vielleicht oder auch als Herausforderung brauchst. Kannst du das nachvollziehen oder hast du das so auch schon mal beobachtet?
Ja, absolut. Ich denke, man muss sich manchmal aus der Komfortzone bringen oder gerade die Neugierde bringt ja einen auch weiter. Und wenn man immer nur in seiner Bubble ist, dann dreht man sich ja quasi im Kreis, also muss ihn da manchmal aufstechen und dass es dann explodiert und man kommt mit neuen Eindrücken, sage ich mal, zurück. Und bei ihr war es natürlich damals die Forschung, okay, was gibt's für alternative Lederarten, die nicht aus einer Tierbasis bestehen? Und so ist es bei uns natürlich auch, wie kann ich Handwerk neu interpretieren, neu nutzen, neue Formen, wie kann ich das neu kombinieren? Und ich denke, das macht unseren Entwurf auch aus und deswegen schätzen uns viele Kunden auch und fragen uns gezielt auch an.
Diese Kombination aus der traditionellen Handwerkskunst und auch den modernen Technologien ist ja wirklich zu deiner Handschrift oder auch zu einer großen Identität für dein Studio geworden. Kannst du es vielleicht an einzelnen Projekten festmachen, wo das besonders gut zum Tragen gekommen ist?
Ja, also einmal spannend, du hast den Begriff Handwerkskunst gesagt oder man sagt auch oft dann Kunsthandwerk und es wird ja oft so ein bisschen belächelt. Man denkt dann an so einen Weihnachtsmarkt und an so einen Strohsternstand oder wie auch immer. Aber da steckt ja viel mehr drin und im Ausland, in Italien oder in Frankreich hat es einen ganz anderen Stellenwert, weil ohne dieses Kunsthandwerk würde es große Modemarken wie Chanel gar nicht geben, weil die haben ja letztendlich sogar ihre Zulieferer, Handwerker übernommen, um dieses Know-how wirklich zu bewahren. Und das war auch damals ein Problem für mich, als ich meinen ersten größeren Entwurf gemacht habe, den Bell Table, der sicherlich so ein Markenzeichen von mir geworden ist, von 2018, der jetzt bei Classicon produziert wird. Da habe ich damals nur mal in Deutschland recherchiert und gesucht nach einem Glasbläser. Und es hat wirklich lange gedauert, habe dann Museen angerufen und wirklich kreuz und quer gegoogelt und kam dann auf eine Manufaktur in Bayern mit einer Geschichte von über 450 Jahren in der 16. Generation. Und mit denen habe ich das dann angefangen zu produzieren, meine ersten Prototypen. Also wirklich mundgeblasenes Glas und dazu dann das Oberteil aus Messing gedrückt. Also eine Technik, die man kennt von Lampenschirmen oder Kochtöpfen oder Autoradkappen. Also auch ein sehr traditionelles Handwerk. Und das dann zu kombinieren in einen neuen Entwurf, wo die Materialien also auf dem Kopf stehen, das Metall oben und das transparente, fragile Glas für den Tisch, also unten. Und habe den Tisch dann präsentiert und der war damals irgendwie so vielleicht fremd für viele, für den aktuellen Geschmack, dass ich über 3 Jahre nach einem Hersteller gesucht habe, weil viele waren dann noch in dem starken Glauben, okay, es müssen neue Materialien, neue Kunststoffe noch in die Technologien sein und das war ja eher so gegen den Strom schwimmen. Und habe dann letztendlich mit Classicon einen hervorragenden Partner gefunden. Und das ist sicherlich einer der erfolgreichsten Tische der letzten 10 Jahre geworden, international. Mhm. Nur leider ist durch die Krise, die uns da ereilt hat, vor ein paar Jahren die Manufaktur geschlossen worden aufgrund von Energiekosten und so weiter und können jetzt glücklicherweise auf Hersteller, Produzenten in Italien zurückgreifen für die Glaselemente. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen auch leider den Niedergang von so einem Kultur, von so einem Wissen, von so einem Handwerk, das ja so wichtig ist zu bewahren.
Mhm.
Vor allem, dass man noch hier vor Ort oder lokal produzieren kann, was ja ein großes Thema auch ist oder geworden ist durch Covid, wo man plötzlich sich hinterfragt hat, wie konsumiere ich, wo kommen die Produkte eigentlich her? Und man dann plötzlich einen Wochenmarkt vor Ort wesentlich mehr schätzen kann oder eine Produktion vor Ort als zuvor, weil vorher oder bis heute findet ja sehr viel des Konsums und des Kaufens online statt, digital statt. Aber man das gar nicht so hinterfragt, wo kommt ein Produkt her, außer dass es dann geliefert wird und man packt es aus der Kiste raus.
Hm. Ja, interessant, dass gerade der Tisch, für den du so lange auch einen Hersteller gesucht hast, der ja auch so ein bisschen zu deinem internationalen Durchbruch geworden ist. Also natürlich super, dass du da dran geblieben bist. Was hat dich denn wirklich so von diesem Design überzeugt, gerade wenn du Rückmeldungen bekommen hast, es sind andere Materialien gerade gefragt oder ja, der Zeitgeist ist vielleicht gerade ein anderer. Wie bist du da dran geblieben? Wie hast du die Energie da gefunden, immer wieder zu sagen, nee, das Ding muss irgendwie stattfinden?
Ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, an sich zu glauben, an seine Arbeit zu glauben. Und zu der Zeit bestand mein Büro nur aus mir. Mittlerweile sind ja natürlich mehr. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin natürlich nicht ich ganz allein. Aber damals war es wirklich so. Und Design ist ein Rollercoaster. Es gibt Hoch und Tiefs. Und das ist nach wie vor so. Also nicht jeder Entwurf wird platziert beim Kunden. Nicht jeder Entwurf wird erfolgreich. Und bei dem hat es glücklicherweise geklappt. Auch, dass es anfangs so Startschwierigkeiten hatte. Aber ich hatte damals natürlich so mein Geld investiert, das ich durch Nebenjobs und Unijobs verdient hatte. Das hatte ich in die Prototypen gesteckt, in die Ausstellung der Salone Satellite, also der Jungdesigner-Plattform in Mailand. Und da war der Ehrgeiz natürlich da und der Glaube und der Spaß natürlich auch. Also ohne Spaß würde man diesen Job nicht machen und die Neugierde. Und man trifft wahnsinnig tolle Leute und man kann toll reisen und es ist ein wahnsinniges Privileg und das Schön ist natürlich wirklich mit Leuten, mit Handwerkern und Handwerkerinnen vor Ort hinter den Kulissen zusammenzuarbeiten, um eine Idee, die irgendwie entstanden ist, zweidimensional auf dem Papier dann letztendlich ja zum Leben zu erwecken und dann vielleicht auch später das Produkt irgendwo in einem Hotel in der Lobby zu entdecken oder bei jemandem auf Social Media. Und das ist natürlich dann das tollste Kompliment, wenn Menschen international Freude an deiner Idee, an deinen ja, Gedanken haben.
Hm. Und das ist ja dann wahrscheinlich nicht mal die Spitze überhaupt, sondern deine Entwürfe sind ja tatsächlich auch in Museen ausgestellt und ja, werden da eben als Beispiele für ausgezeichnetes Design präsentiert. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, das ist natürlich eine große Bestätigung und ein Kompliment für unsere Arbeit hier, aber auch für die Hersteller und den Mut, den man gemeinsam hatte und das Invest. Also es ist ja nicht so, dass ein Entwurf so ganz schnell umgesetzt ist. Es ist wahnsinnig viel Arbeit und viele denken, ja, du bist kreativ oder du bist Künstler und das geht ja alles so schnell von der Hand. Aber es ist wahnsinnig viel Arbeit und so ein Projekt dauert manchmal 3, 4 Jahre, bis es dann wirklich auf der Messe präsentiert wird, bis es soweit ist, dass man zufrieden ist. Man stellt sich ja selber Herausforderungen und will sich auch nicht zu leicht machen. Also man versucht natürlich neue Technologien, Umsetzungsmöglichkeiten, neue Oberflächen. Hinterfragt es natürlich, dann ist natürlich heutzutage der Preis auch entscheidend. Dann wo wird das Material gesourced? Wo wird produziert? Also ich würde sagen, ich kenne über 90% der Herstellungsorte meiner Produkte, weil das genauso wichtig. Also früher war Design sicherlich, ich gebe die Form an, die Funktion, suche die Farbe aus, die Materialität und verpackt ist eine schöne Geschichte, aber heutzutage ist, glaube ich, die Aufgabe des Designers wesentlich umfangreicher und muss auch kritischer sein, weil wir natürlich eine große Verantwortung haben auf das Konsumverhalten, wobei Konsumverhalten natürlich ein grausames Wort ist. Es gibt ja auch Messen, die schimpfen sich Konsumgütermesse, aber eigentlich dürften wir Design ja gar nicht konsumieren wie Lebensmittel, weil dann wäre das nur etwas für einen Tag oder für eine Woche oder es klingt so trendy. Also eigentlich müssen wir Güter produzieren, also wo was Gutes dabei ist. Oder im Englischen sagt man so schön Treasures, also Schätze, also etwas, das man wertschätzt und ohne weiteres weitergibt. So war es ja zum Teil bei unseren Großeltern, die haben sich ja einmal zum Teil nur eingerichtet. Und wenn es dann soweit war, man kam als Erbe in Frage, da habe ich mir bei meinen Großeltern so ein ganz schönes Porzellantöpfchen ausgesucht, wo die Bonbons drin war, wo ich immer in die Küche kam und ich durfte mir einen Bonbon rausnehmen. Und das ist so ein Schatz und hat so einen Mehrwert. Und ich denke, wir müssen solche Schätze heute wieder kreieren, schaffen, aber genauso auch konsumieren und hinterfragen. Ja, nicht wieder konsumieren, sondern schätzen lernen und darauf investieren. Weil es soll natürlich genauso ein Invest sein wie ein gutes Fahrrad oder eine Wohnung oder ein Auto oder was weiß ich. Also Trends verfolgen wir gar nicht. Zum Teil entstehen die natürlich dann damals mit dem Belt, mit Glas und mit Messing ist dann wirklich so ein Trend entstanden. Aber ich denke, wir müssen die Art und Weise, wie wir Produkte kaufen und nutzen, müssen wir wahnsinnig hinterfragen. Weil natürlich einmal die Bevölkerung wächst, die Produktzyklen werden kürzer, weil viele sehr preiswert kaufen, zum Teil auch preiswert kaufen müssen. Also wir produzieren natürlich schon für einen Mittelklasse- oder Premium-Markt, definitiv. Aber ich bekomme immer wieder auch in Gespräche oder Nachrichten, dass jemand wirklich Geld gespart hat, um einen Stuhl von mir zu kaufen, ein Sofa zu kaufen oder es war dann das Geschenk zur Geburt des Kindes oder so ganz viele persönliche Geschichten. Und das ist natürlich toll, wenn man wirklich wieder spart und sich auf etwas freuen kann, ohne einfach nur schnell anonym abends online zu kaufen. Wenn es nicht passt, schicke ich es wieder zurück. Also ich denke, der Respekt für Dinge, der muss wieder entstehen oder erkannt werden. Genauso das Verständnis dafür, dass da Menschen dahinter stehen, die Leidenschaft, Know-how, Schweiß, Zeit und so weiter in Produkt stecken, um es zu fertigen.
Ja, sehe ich absolut genauso. Dem gegenüber stehen natürlich die ökonomischen Zwänge einerseits der Hersteller, der Marken. Du bist jetzt ja in der luxuriösen Position, dass du dir auch aussuchen kannst, mit wem du arbeiten möchtest.
Mittlerweile,
Welche Maßstäbe legst du denn da an? Wie suchst du dir denn deine Projekte und Partner aus?
Also das Wichtigste ist natürlich der erste Dialog, wie wir ihn jetzt auch haben. Also sich zu verstehen, ist es jetzt eine Marke, die nur eine Zusammenarbeit will wegen meinem Namen für Marketing? Oder ist es eine Marke, die wollen wirklich ein ernsthaft neues Produkt und sehen darin auch einen kommerziellen Erfolg? Also ohne den könnten wir als Studio gar nicht überleben, weil wir natürlich über Lizenzen finanziert werden. Also pro verkauftes Stück bekommen wir einen gewissen Prozentsatz. Und also es ist wirklich der persönliche Dialog und das Briefing, also die Aufgabe, die man bekommt, passt die Materialität, passt die Fertigung, passt die Situation hinter den Kulissen? Also es sind viele Fragen, die ich mir da stelle. Deswegen ist der erste Besuch wichtig. Deswegen fliege ich dorthin oder fahre dorthin mit der Bahn zu der Herstellung, schaue mir das an und entscheide dann wirklich aus dem Bauch heraus, möchte ich diese Beziehung eingehen oder auch nicht. Und natürlich geht man manchmal eine Beziehung ein und es wird dann wirklich nur eine einmalige kurze Sache. Mit anderen entwickelt sich ein Verhältnis über mehrere Jahre. Man entwickelt immer wieder weiter neue Produkte.
Ja, du hast ja schon gesagt, mittlerweile kannst du dir deine Partner aussuchen. Bei der Gründung deines Studios 2006 war das, da warst du noch alleine. Da sah es wahrscheinlich noch ein bisschen anders aus. Kannst du da kurz auf die größten Herausforderungen eingehen?
Naja, es fing natürlich an in der Ecke meines ehemaligen Studentenwohnung. Das Büro hat sich dann immer breiter gemacht in der Wohnung, das später privat eigentlich nur noch das Schlafzimmer war und dann irgendwann war ein Praktikant da oder der erste Assistent. Und dann kamen die Kunden und dann ist es irgendwie gewachsen. Nach 5-6 Jahren gab es die Möglichkeit, das Büro zu vergrößern, eine Etage tiefer da umzuziehen, dann privat und beruflich zu trennen. Aber es ist über die Jahre ganz gesund und langsam gewachsen mit den entsprechenden Firmen auch. Aber nach wie vor haben wir natürlich große Firmen, etablierte Firmen, aber ich liebe es auch, mit jungen, unbekannten Marken zusammenzuarbeiten. Weil das hat natürlich eine ganz andere Freiheit als jetzt ein Unternehmen mit einer großen Bekanntheit, das ein Erbe hat, wie zum Beispiel Tonet, über 200 Jahre Designgeschichte. Ist natürlich was ganz anderes als jetzt zum Beispiel Ames oder Pulpo, die von allein angefangen haben vor ein paar Jahren oder 10 Jahren. Und da konnte man natürlich ganz einfach oder anders die Designsprache von so einer Firma mitprägen. Aber die Abwechslung macht es natürlich aus und ist sehr spannend für mich und auch mein Team, das auch sehr international aufgebaut ist, also aus Thailand, aus Frankreich, aus Deutschland, aus Österreich kommen Angestellte. Und das macht es natürlich sehr vielseitig mit verschiedenen Hintergründen und Ansichten und Perspektiven.
Ja, die Inspiration bekommst du ja nicht nur von deinen Mitarbeitenden, sondern du hast es ja auch schon angedeutet, auch durch Besuche von Herstellern, durch Reisen. Wo findest du da Inspiration für deine Arbeit?
Ja, ich denke, das ist einfach, oder nicht einfach, aber ich denke, man muss einfach eine Stadt zu Fuß erkunden. Vielleicht nicht unbedingt immer nur mit dem Stadtplan, sondern einfach mal alle Straßen ablaufen, auch die kleinen, also nicht nur die großen Straßen, nicht nur den Kudamm oder die Friedrichstraße, sondern wirklich die kleinen Viertel erkunden, wo man noch was Originales findet, also wie die B-Seite bei einer Schallplatte früher. Oder ja, ihr sitzt jetzt ja, ihr habt den Hauptsitz in Wien, da gibt's ja wahnsinnig tolle Manufakturen.
Ja.
Es gibt einen jüdischen Hutmacher, es gibt Lobmeier, die Gläser selber machen, Trinkgläser, aber auch Kronleuchter. Es gibt noch Schuster und viele wirklich echte Handwerker. Da gab's ja auch diese tolle Ausstellungsreihe Passionswege, wo ich auch mal mitgemacht habe. Da war ich dann bei der Schwäbischen Jungfrau. Auf der Kärntner ist das, glaube ich, als ein Geschäft. Die machen Bett- und Tischwäsche und besticken die. Also ein Handwerk, das man so gar nicht mehr auf dem Schirm hat, aber das eine wahnsinnige Leidenschaft bringt und so ins Detail geht. Ich denke, man muss offen sein und neugierig und sich nicht nur dem Mainstream hingeben. Also das ist, glaube ich, total fatal, sondern man muss schauen, okay, wo finde ich etwas, was Besonderes ist, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte und vielleicht was ganz anderes, Großes machen möchte. Ja, und dann braucht es natürlich auch von der anderen Seite die Bereitschaft. Ich arbeite mit Kaufmann Keramik zusammen. Die sitzen im Bayerischen Wald und die machen Kachelofenkacheln. Also diese gemauerten, die wir kennt aus der guten Stube in Bayern, in Österreich. Und wir haben dann angefangen, einfach nur Wandverkleidungskacheln, Fliesen zu machen. Und mittlerweile hat sich dann richtig ernsthaftes Business für die entwickelt. Das macht bestimmt mittlerweile 20-30% des Umsatzes aus. Und mittlerweile verkaufen die Wandverkleidung weltweit. Also bekannte Innenarchitekten nutzen die. Es sind Projekte in Miami, in New York, in Tokio damit. Und es zeigt natürlich, welches Potenzial steckt in so einer Firma schlummert, wenn sie sich trauen, mal über den Tellerrand zu blicken und was Neues zu machen. Und ich sage das ganz oft auch jungen Designern, dass es wichtig ist, nicht nur nach den großen Firmen zu schielen, die man so kennt, aus den Designmagazinen, die da Anzeigen schalten, sondern mal zu schauen, okay, wer ist eigentlich bei mir um die Ecke? Mit wem könnte ich zusammenarbeiten? Und wo könnte ich da was herausholen und mit denen entwickeln? Weil das ist wahnsinnig, ja, fruchtbar und spannend und intensiv und anders. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Wir machen ja nicht nur Möbel oder Leuchten, sondern wir machen halt auch mal Fliesen oder wir Sonnenbrillen gemacht für ein Berliner Label oder wir machen Interiors. Und ich denke, diese Abwechslung gibt uns wahnsinnig viel Energie und wir bringt eine Erfahrung von dem einen zum anderen. Und ich denke, da sind wir oft hier als Team oder ich als Designer wie so ein Schwamm, der die ganze Zeit Informationen aufsaugen will.
Gibt es da ein Erlebnis in letzter Zeit, das dich so besonders inspiriert hat oder dir Lust gemacht hat, mal auf ein Projekt oder ein Produkt, wo du vielleicht vor 20 Jahren gesagt hättest, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, mal an so einem Projekt zu arbeiten?
Ach, das sind oft viele kleine Sachen und das spielt ja so ein bisschen drauf hinaus, was man sich vielleicht auch noch wünscht als Designer. Also ich habe mir immer gewünscht, mal eine Badserie zu machen. Wir haben das dann mit Duravit gemacht. Und das war wahnsinnig tolle Erfahrung, weil das natürlich ein komplett anderer Bereich ist als jetzt ein Möbeldesign. Es ist viel mehr am Menschen dran. Das ist so das Produkt, dem man morgens nach dem Aufstehen als erstes begegnet für das Reinigungsritual, fürs Aufstehen, fürs Energietanken, für sich frisch machen. Und da haben wir dann wirklich überlegt, okay, wie kreieren wir diesen Spa-Moment oder dieses Ritual, was man aus dem Japanischen her kennt, dieses Reinigungsritual, auch von der Tee-Zeremonie im anderen, also ganz anders mit Produkten umzugehen. Und ich denke, das ist uns sehr wichtig, so diese Bilder zu kreieren und diese Wohlfühlmomente und die Menschen damit auch abzuholen. Aber natürlich haben wir da keine, sage ich mal, Kontrolle darüber. Wir geben Ideen, wir geben Skizzen und letztendlich interpretiert natürlich jeder für sich selber die Produkte, die wir geschaffen haben, in seinem häuslichen Umfeld oder wo auch immer die Person unseren Entwürfen begegnet. Und anders für Klassikon, Belltable zurückkommt, haben wir jetzt eine neue Tischplatte gemacht aus Strohfurnier. Jetzt fragen sich viele, was Strohfurnier ist. Das ist eine Technik, die ist aus dem 18. Jahrhundert in Frankreich entwickelt. Und es gibt eine junge Dame in Deutschland, die ist zur Ausbildung nach Frankreich gegangen, um sich dieses Handwerk anzueignen. Und da wird wirklich diese Strohhalme, die werden längs aufgeschnitten, flach gebügelt und dann wie ein Furnier nebeneinander geklebt. Wahnsinnig zeitaufwendig, aber wahnsinnig spannend und wirklich schön auch. Und ich finde, schön ist ein Begriff, den man im Design auch ruhig nutzen darf. Viele finden das wahrscheinlich seltsam, aber ein Produkt braucht natürlich eine gewisse Attraktivität. Es muss keine Attraktivität sein, wie so lieber auf den ersten Blick, sondern es ist auch manchmal gut, sich auseinanderzusetzen damit und reiben zu müssen, weil das dann entsteht natürlich durch Reibung Energie und man setzt sich auseinander und dann passiert irgendetwas und dann findet man es gut oder vielleicht aber auch nicht, aber es besteht ein Dialog oder entsteht ein Dialog. Und mit dem Strohfurnier fand ich wahnsinnig toll, dass diese Frau diesen Mut hatte, okay, ich eigne mir dieses Handwerk an. Man hätte ja auch jetzt Schreiner werden können, Dachdecker oder irgendetwas, was es omnipräsent, sage ich mal, gibt in Deutschland oder da in der Gegend, wo sie wohnt. Nein, sie wollte sich spezifizieren auf etwas. Und das war wahnsinnig toll, mit ihr zusammenzuarbeiten.
Weißt du, wie sie darauf gekommen ist? Das würde mich nämlich interessieren.
Das weiß ich in der Tat
nicht. Sehr spezifisch.
Das ist sehr spezifisch, aber es ist wirklich, wirklich toll zu erfahren. Und ich war vor 2 Jahren Kurator bei der Ausstellung Homo Faber. Das ist eine große Ausstellung, die alle 2 Jahre in Venedig stattfindet, dieses Jahr wieder im September. Und zwar ist es eine Bühne für Handwerk oder Kunsthandwerker. Die Ausstellung geht 1 Monat und die zeigen, wie man zum Beispiel Füller herstellt, wie Diamanten gemacht werden, wie Tücher bedruckt werden, wie Teppiche gewebt werden, wie Ledertaschen oder Pferdesattel gemacht werden. Also sehr viele große französische Modemarken sind da präsent, haben da ihre Meister des Handwerks sitzen, die dann wirklich Techniken zeigen, wo es zum Teil nur noch 2, 3 Handwerker weltweit gibt. Und das ist wirklich, ja, augenöffnend, ist, finde ich, eine wahnsinnig tolle Ausstellung. Die meisten gehen ja, wenn sie in Museen gehen, vielleicht mal ein Kunstmuseum oder ein Technikmuseum. Und hier ist halt der Schwerpunkt wirklich auf das Handwerk, das uns ja täglich umgibt und das wir manchmal vielleicht gar nicht richtig wahrnehmen oder banal finden. Aber wenn man in ein schönes Restaurant geht, erlebt man es ja oft, dass es dann pro Gang unterschiedliche Teller gibt. Die sind dann vielleicht von verschiedenen Manufakturen und sind dann abgestimmt auf das Essen, auf die Farbigkeit, auf die Komposition des Essens. Und haben etwas sehr Sinnliches. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Ich als Designer bin natürlich sehr sinnlich, sehr emotional. Deswegen nimmt es einen so einen Rollercoaster, ob ein Produkt klappt oder nicht, natürlich auch oft sehr mit. Und man nimmt es mit ins Bett, den Kummer oder die Freude. Und aber es ist etwas, das wir erfahren müssen und tasten müssen und begreifen müssen, also mit all unseren Sinnen. Deswegen, online ist wunderbar, aber letztendlich brauchen wir den klassischen Handel oder Messen, um Produkte wirklich zu erleben und wahrzunehmen und zu greifen und zu begreifen. Und ich überspitze es immer so, okay, einen Tisch kann man natürlich fühlen und sehen, aber man muss genauso fragen, wie riecht er oder wie schmeckt er? Also wirklich mit allen Sinnen wahrnehmen. Und ich denke, das ist wahnsinnig wichtig, weil das unterscheidet uns natürlich als Mensch von der stetig stärker werdenden künstlichen Intelligenz oder Robotertechnik oder anderen Dinge, die uns in Zukunft noch begegnen werden.
Gab es denn irgendeine Handwerkskunst, die dich so in den Bann genommen hast, dass du das selber auch ausprobieren musstest? Also ich weiß jetzt nicht, ob du Stroh gebügelt hast schon in deinem Leben, aber
das da habe ich in der Tat
viel anderes.
Nicht, zumindest nicht in der professionellen Art und Weise. Also Glasblasen durfte ich einmal. Und da ist man natürlich manchmal auch so ein bisschen naiv und sieht dann so eine kleine Glaskugel, in der Größe einer Christbaumkugel. Und es ist vielleicht gar nicht so, dass man da viel Power hat und möglichst viel reinpusten muss, sondern es ist wirklich die Erfahrung und das Gefühl, dass man weiß, wann man stärker pusten muss und wann weniger, um diese Kugel möglichst gleichmäßig zu bekommen. Und Glas ist natürlich ein wahnsinnig magisches Material, das sicherlich eins der ältesten Materialien der Menschheit ist. Also man findet es ja bis zurück zur, ja fast zur Steinzeit. Und es ist wahnsinnig wichtig auch für unser Überleben als Mensch, weil Glas finden wir natürlich überall. Wir denken jetzt nur mal an die Medizintechnik, an früher an die Spritzen, an Mikroskope, an Solarenergie, an Kommunikation wie Glasfaser, an ganz einfach die Fenster. Früher im Mittelalter waren es kleine Fenster, zum Teil offen, zum Teil mit einer Decke oder einer Lederhaut verhängt. Und dann irgendwann kam Glas und plötzlich wurden die Fenster größer und das Licht kam in die Häuser und damit auch die Hygiene. Also irres Material. Und es fängt eigentlich an, wenn man da bei einer Glasfirma ist, mit einem Granulat, sieht ein bisschen aus wie Katzenstreu. Und dann wird es abends in die Schmelze gegeben, in den Ofen und morgens um 6, 7 können die dann anfangen, das Glas zu fertigen. Und dann ist es Gelee, honigartig, heiß, also 1200 Grad vielleicht, dann kühlt es ab und dann ist es transparent und ist zerbrechlich, aber starr, kann dann noch bemalt, geschliffen oder andersweitig bearbeitet werden. Also ein wahnsinnig, ja, faszinierendes Material, das mich jedes Mal fürs Neue in Bann zieht. Und jede Manufaktur arbeitet damit auch anders, hat andere Rezepturen. Die haben ihren Farbhexenmeister, der die Farben anrührt. Und wir kennen das ja. Ich war früher mit meinen Eltern sehr viel campen in Frankreich. Und meine Mutter wollte fast jede Kirche da sehen, jedes Kirchenfenster. Und ich weiß noch, wie mich so diese Kirchenfenster in Chartres oder in anderen Städten in Bann gezogen haben, allein durch diese Farbigkeit. Von außen eher dunkel wirken, dann kommen rein, die Sonnenstrahlen brechen durch und dann hat man dieses, ja, wirklich mystische, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, aber sie ziehen einen in den Bann. Und da sieht man eigentlich die Besonderheit und die Schönheit von Fenstern. Oder denkt man jetzt mal an die Gedächtniskirche in Berlin, weil du ja in Berlin sitzt. Allein dieser Fußboden von Egon Eiermann mit diesen runden Fliesen, dann diese Fenster und die Details der Bänke. Da wurde wahnsinnig viel in Design investiert und in diese Wertigkeit, die man heute leider oft vermissen kann, weil vielleicht das Gefühl dafür gar nicht mehr da ist oder das Geld nicht mehr da ist. Und deswegen ist es toll, dass man wirklich solche Schätze heute in den Städten noch finden kann und auch bewahrt.
Wir haben jetzt schon erwähnt, die japanische Badezeremonie, die Teezeremonie, Kirchenfenster. Also man merkt schon, kulturelle Elemente haben auf jeden Fall einen Platz in deinen Designs. Gibt es eine Kultur, die dich besonders inspiriert?
Ich kann da wirklich keine aussuchen oder speziell benennen. Ich hatte ja wirklich das Privileg, schon wahnsinnig viel zu reisen und die unterschiedlichsten Menschen zu treffen. Ich war auch in Simbabwe im Busch und habe da mal Körbe geflochten, 2 Wochen mit, es waren so an die 20 Frauen zwischen 15 und vielleicht 60 vom Alter. Und was mich da wahnsinnig was ich da mitgenommen habe, war die wahnsinnige Zufriedenheit mit dem Nichts haben. Also zum Teil kein Strom, kein fließend Wasser, aber eine Dankbarkeit, eine Zufriedenheit, dass man da ist, dass man was zu essen hat, dass ein Kind in die Schule kann. Und da bin ich schon dann im Flugzeug gesessen zurück und habe gesehen, okay, wir müssen eigentlich wesentlich zufriedener sein mit dem, was wir überhaupt haben. Auch mit den kleinen Dingen. Und das hat was mit Respekt zu tun. Das ist auch in Japan zum Beispiel anders. Dass bei uns in Deutschland ist ja alles inventuriert. Jeder Baum im Tiergarten hat eine Nummer, die wird mit einem Nagel und einer Schraube hingeschraubt. In Japan ist es ein elastisches Federmetallband, das sich mitdehnt, wenn der Baum wächst. Und es sind so Details, die auffallen unterwegs. Und man hinterfragt es natürlich seine eigene Kultur damit und mit der anderen Kultur. Und ich denke, das macht es wahnsinnig, ja, aufregend, das zu erleben.
Auf jeden Fall. Ja, also wahrscheinlich geht es da oft dann gar nicht darum, dass es das kommt aus dieser oder jener Kultur, sondern mehr dieses Phänomen, wann wird etwas zu einer, wann kriegt irgendwas eine kulturelle Bedeutung oder eine Funktion innerhalb einer Kultur und dadurch irgendwie eine Berechtigung.
Genau.
Und bis hin zu dem Punkt, welche Berechtigung hat das, dass man sowas herstellt oder verkauft oder was kostet es am Ende?
Genau, und diese Berechtigung versuche ich natürlich als Designer zu finden, zusammen mit der Firma und wirklich zu überlegen, macht das Produkt Sinn oder ist das richtig produziert oder nutzen wir das richtige Material? Weil wenn ich mit, ich habe einen chinesischen Kunden und wenn ich mit dem zusammenarbeite, kommt er natürlich schnell auf den Tisch, so jetzt den Marmor holen wir aus Italien. Und dann sage ich natürlich, ja, den Marmor aus Italien, erstens ist Marmor endlich, auch in Italien und in 30, 40 Jahren gibt es vielleicht den weißen Carrara nicht mehr. Und jetzt ist dein Land so groß, guck doch mal, was gibt's für tollen Marmor bei euch in China? Und dann gibt's den schnellen Call über WeChat und die Assistentin schickt dann innerhalb von ein paar Minuten eine Liste von Marmorsteinbrüchen aus China zu. Und wir haben dann letztendlich den da gesourced. Und ich denke, solche Überlegungen sind genauso wichtig. Wo bekomme ich das Material her? Ansonsten ist es nämlich so, ich hole das Material in Italien, verarbeite es in China, verkaufe das Produkt dann wieder zurück. Und diese ganzen Transportwege müssen wir mittlerweile genauso berücksichtigen, wie jetzt nur die reine Funktion oder die Farbe oder andere Details.
Nachhaltigkeit als Thema im Design gewinnt natürlich zum Glück immer mehr auch an Wichtigkeit. Einerseits das Material, aber auch die nachhaltigen Praktiken im Designprozess. Gibt es da was du in letzter Zeit kennengelernt hast, was vielleicht eine Innovation ist, wo du ein großes Potenzial drin siehst?
Also Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes Thema in verschiedenen Art und Weisen. Einmal hängt es natürlich mit der Qualität zusammen, dann hängt es aber auch zusammen, ja, dieses quasi soziale Nachhaltigkeit mit diesem Handwerk zu arbeiten und so ein Gut und so ein Wissen zu bewahren. Und dann gibt es natürlich, was wirkt noch nachhaltig auf unsere Arbeit ein? Natürlich hat es sehr viel gebracht und es ist vielleicht ein bisschen positiv auch an der Pandemie, dass wir mittlerweile sehr gut digital kommunizieren können. Also ich muss nicht mehr wegen jedem Detail oder jeder Schraube nach Italien oder Frankreich oder Taiwan fliegen, um mir das Produkt anzusehen, sondern wir nutzen mittlerweile Calls. Und das ist natürlich hervorragend, ist natürlich für mich auch toller, weil ich dann mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann und weniger im Flugzeug sitzen muss. Und dann, klar, wir arbeiten natürlich anders, kommunizieren anders. Wir kommen sicherlich so weit, dass wir die künstliche Intelligenz schon anders nutzen in unserer Arbeit. Nicht, dass die für uns entwirft, aber dass wir sie zum Beispiel bei der Recherche nutzen, indem wir eine Zeichnung oder eine Skizze in die Software einlesen und die scannt dann komplett im Markt, ob es etwas Ähnliches gibt. Und das ist vielleicht in einer gewissen Weise auch ein Hilfsmittel, das zur Nachhaltigkeit führt, weil dadurch natürlich dann ja andere Entscheidungen getroffen werden.
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr KI, ja, ist immer natürlich das erste Thema, wenn es um Innovation geht. Aber ja,
man muss. Genau, und ich kann die KI natürlich nutzen für einen Entwurf. Ich muss dann nur den richtigen Text formulieren und das wird vielleicht auch in vielen Bereichen die Zukunft sein. Das ist die, wie heißt das, die Texter, nenne ich es jetzt einfach mal, also wie ich das Wording mache, um das entsprechende Bild zu kreieren. Aber letztendlich ist der Beruf des Designers wichtiger dann denn je, weil er ist ja natürlich der dennoch die Entscheidung trifft, der die Haptik, die Funktion und so weiter testen muss, weil es ist natürlich ein kreiertes Bild. Vielleicht ist es dann auch ein Datensatz, das zu fräsen oder umzusetzen später. Aber letztendlich kreieren wir natürlich für den Menschen und der steht natürlich im Mittelpunkt. Der ist auch der Maßstab. Und letztendlich müssen wir natürlich als Gestalter dann auch kontrollieren und das überwachen und letztendlich auch moderieren.
Ja.
Aber sicherlich wird es dann andere Wege geben, wie wir gestalten. Und das ist natürlich eine spannende Aufgabe. Aber letztendlich müssen wir natürlich das mit einer großen Verantwortung auch machen. Also das ist natürlich die größte Gefahr sicherlich von der künstlichen Intelligenz, wenn sie zu übermächtig wird. Also wir müssen sie kontrollieren können natürlich. Und wir müssen jeden mitnehmen können damit, nicht, dass jemand abgehängt wird.
Wir stellen gerne zum Abschluss unseres Podcasts eine Frage, die immer die gleiche Frage ist. Und die ist, wärst du denn kein Designer geworden? Welchen Beruf hättest du denn dann gewählt und warum?
Also ich koche wahnsinnig gerne. Ob ich ein guter Koch bin, das ist die andere Frage. Aber ich finde, das ist dem Design sehr ähnlich. Weil du brauchst die richtigen Werkzeuge, du brauchst die richtigen Zutaten. Und du brauchst eine wahnsinnige Fantasie. Also ich koche sehr gern ohne Kochbuch oder irgendwelche Apps, sondern sehr Freestyle. Und da geht sehr viel ums Gefühl und Erfahrung und auch eine Weitsichtigkeit und einen Mut. Ob ich aber ein guter Koch geworden wäre, das sei dahingestellt.
Ob dann das Ergebnis gut ist, müssen wir wahrscheinlich deine Familie fragen.
Genau. Aber die 8-monatige Tochter Rosa, die ist noch nicht so anspruchsvoll.
Wahrscheinlich eine Frage der Zeit.
Ja, genau.
Ja. Ja, wir freuen uns jedenfalls, dass du Designer geworden bist und uns diesen Einblick in deine Arbeit geben konntest. Vielen Dank, Sebastian.
Danke. Vielen Dank euch.
Das war die heutige Episode des Chapter Talks Podcasts. Mein Name ist Timo Schmidt und ich bedanke mich im Namen des gesamten Chapter Teams fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast-Kanal abonnieren, teilen und kommentieren. Regelmäßige Updates und multimediale Features rund um die Themen Design, Innovation und Mobilität finden Sie auf www.chapter.digital und auf Instagram. Dort finden Sie uns unter chapter.magazine.